Ich hatte in den letzten Wochen zum Teil für mich verstörende Gespräche gehabt. Gespräche mit Christen, die übel über andere Menschen, ja mehr noch mit Christen geredet haben und vielleicht auch noch reden. Das muss nicht katastrophal sein, wenn solche Vorwürfe, Anschuldigungen nicht das eigene Denken und Handeln negativ beeinflussen würden und eventuell hinter dem Rücken und eventuell sogar vor Dritten geäußert würden. Als ich dann mit Kopfschütteln und Bedauern fertig war, schaute ich innerlich in den Spiegel. Was schleppe ich denn noch unbearbeitet mit mir rum, beziehungsweise habe ich unter den Teppich gekehrt? Und was soll ich sagen, mir fielen ein, zwei Dinge ein, denen ich nicht weiter nachgegangen bin. Und das hat mich unwillkürlich wieder an die sogenannte Jahreslosung 2019 und meine Predigt darüber zu Beginn dieses vergangenen Jahres erinnert. Und ob du nun mit den Losungen umgehst oder so wie ich eher nicht, das ist völlig unwichtig. Entscheidend ist die Wahrheit der biblischen Aussage. Und die ist meiner Meinung nach in diesem Fall für alle Christen bindend. Ich will mit euch heute Morgen nochmal kurz darüber nachdenken, über dieses überaus hilfreiche Lebensprinzip Gottes. Gerade auch im Hinblick auf dieses vor uns liegende, für dich und mich vermutlich letzte Herren- oder Abendmahl in diesem Jahr. Das erinnert uns ja an die Vergebung, die Christus für uns teuer erkauft hat, an Vergebung, die uns geschenkt wurde. Und was vielleicht die Frage aufwerfen mag, ob wir dem Suchen des Friedens, wie es in der Jahreslosung heißt, ausweichen. Ob wir anderen unsere Vergebung vorenthalten und gleichzeitig Brot und Wein zu uns nehmen. Dieses Abendmahl heute ist eine Chance, eine Erinnerung Gottes, gewisse Dinge in deinem Leben nicht weiter hinauszuschieben. Und vielleicht will er dir heute aufs Herz legen, sie endlich anzugehen. Wisst ihr noch, wie die Jahreslosung noch heißt? Shalom ist vielleicht ein Hinweis darauf. Wisst ihr noch, wie sie heißt? Richtig. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist der erste Teil auf Psalm 34, Vers 15, beziehungsweise der zweite. Der ganze Vers lautet so: Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wir hören den Psalm 34 jetzt gelesen und wir können ihn auch dann mitlesen.
Ich will den Herrn allzeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich bete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid, und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig. Aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Meine Kinder, kommt und hört mir zu. Ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht, und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Denn der Herr beschützt ihn vor Unheil, nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben, und wer die hasst, die dem Herrn vertrauen, wird bestraft. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten, jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben.
Ich halte es wichtig, für uns zu verstehen, mit was für einem Text wir es hier zu tun haben, damit wir begreifen, dass du und ich gemeint sind. Das genannte Bibelwort stammt aus dem Buch der Psalmen. Das ist die griechische Bezeichnung für ein Buch voll mit Gebeten und Liedern, was manchmal auch identisch sein konnte. Und die wurden ja mit Saiteninstrumenten wie E-Gitarre, Banjo oder Harfe begleitet. Dieses Buch wurde über einen Zeitraum, also nicht die Bibel, sondern das Buch der Psalmen, über einen Zeitraum von ungefähr 500 Jahren geschrieben und bildet viel von der Geschichte und dem gelebten Glauben Israels ab. Und die Psalmen sind eine poetische Form. Und das bedeutet, dass es nicht nur um den Verstand ging, sondern um Gefühle und auch den Willen. Besonders auch durch den Gebrauch vieler Bilder und den Hinweis auf persönlich erlebte Not und Rettung. Und interessanterweise hat mein Sohn, der gerade den Psalm gelesen hat, das erste etwas in Kursiv gedruckte, nicht gelesen. In den deutschen Bibeln ist das der Vers 1, in den englischsprachigen wird das sozusagen das genullt und als Teil der Überschrift gewertet. Und dort heißt es über den Psalm, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Es begleiten uns wieder die Bilder der EC-Jugend zu dieser Jahreslosung. Den geschichtlichen Hintergrund zu diesem Psalm finden wir in 1. Samuel 21. Wieder mal war David einem Anschlag seines eigenen Königs Sauls entkommen. Und dann hatte er sich durch seinen Freund, den Sohn von Saul, vergewissert, dass es lebensgefährlich für ihn wäre, in der Umgebung von Saul zu bleiben. Sowohl Jonathan als auch Saul verstanden immer noch nicht, was Saul bewegte, was Sauls Motive waren. David war ihm stets loyal gegenüber, hatte dessen Schlachten geschlagen, seine Feinde besiegt und ihn in depressiven Phasen musikalisch aufgeholfen. Er war eine wichtige Stütze für die Regierung und die Regierungsmacht des Sauls. Doch Sauls anfängliche Begeisterung über den gottesfürchtigen Staroffizier mit musikalisch-therapeutischer Begabung war blankem Hass gewichen. David also floh vor der Unberechenbarkeit Sauls. Aber er wusste gar nicht, wohin. Und durch einen Zwischenfall in der Priesterstadt Nob wurde David schnell bewusst, dass er sich auch nicht in Israel, dem Machtbereich Sauls, verstecken konnte. Und deshalb schien es ihm eine gute Idee, zu den Erzfeinden Israels, zu den Philistern zu fliehen. Dorthin würde ihm keiner folgen. Und die erste philistäische Stadt auf dem Weg von Jerusalem war die Stadt Gath, wo König Achish hier im Psalm 34 mit seinem Beinamen bzw. Titel Abimelech genannt regierte. Aber es kam natürlich, wie es kommen musste. David hatte ja den Riesen Goliath, den Philister, besiegt. Und er war natürlich kein Unbekannter. Und die Leute in der Umgebung des Königs warnten diesen. Und jetzt dämmerte David langsam, wie naiv seine Idee gewesen war. Denn statt Gefahr zu laufen, vom eigenen König ermordet zu werden, lief er nun Gefahr, vom feindlichen König getötet zu werden. Entkommen konnte er nicht mehr, und als er dem König vorgeführt werden sollte, stellte er sich irre. Er trommelte gegen die Wände, er sabberte, er fühlte sich wie wild auf. Und tatsächlich konnte Achish nun keine Gefahr in diesem verrückten David erkennen. Er ließ ihn vor die Stadt bringen, und David war gerettet. Das soll das Peace-Zeichen sein, Frieden. Als sich David an diese bedrohliche Situation erinnerte, eine Situation, die er loswerden wollte, die er nicht mochte, die er hasste, in die er selbst verschuldet geraten war, schrieb er diesen Psalm. In den ersten Versen beschreibt er sein konkretes Erleben, wie Gott ihn gerettet hat. Das Peace-Zeichen. Dass er diese positive Erfahrung auch anderen wünscht, beschreibt er in diesen Versen auch. Und wenn ihr das zu Hause mal nachlest, dann klingt das so wie ein Zeugnis, wie jemand, der berichtet, wie Gott in seinem Leben gehandelt hat, zu dem wir ja auch manchmal hier nach vorne einladen. Und dann mit der Faust, diesem dritten Symbol, das sich die IC-Jugend ausgedacht hatte, ab Vers 12 zieht David dann Lehren aus seiner Erfahrung. Was er Menschen, die in ähnlichen Kämpfen stehen, wünscht, damit sie damit umgehen möchten. Das sind also die drei Symbole zu der Jahreslosung. Wir alle kennen verzweifelte, deprimierende, furchtbare, vielleicht sogar angsteinflößende Situationen, die mehr mit Kampf und Krampf zu tun haben, statt mit Frieden, Erlösung und Freiheit. Es sind Situationen, die wir fortjagen wollen, denen wir ausweichen wollen und die häufig weniger die anderen als ich selbst verantworte. Dafür steht der Stinkefinger. Und von was für einem Frieden ist hier eigentlich die Rede? Wenn wir das biblische Verständnis von Frieden zugrunde liegen, dann geht es hier um einen Frieden, der unter anderem eine heitere Ruhe beschreiben kann. Aber auch Stille und vollkommene Zufriedenheit eines Lebens, das in Einklang mit Gott und seinem Nächsten ist. Und dieser Friede ist weit mehr als die Abwesenheit negativer Zustände, in dem die Schwierigkeiten vorübergehend aufgehoben sind. Das ist, was uns oft sehr nahe liegt, nicht wahr? Wir wollen Unruhe loswerden. Wir können die große Bedeutung des biblischen Begriffs vielleicht erahnen. Auch an der literarischen Form des Psalms kann die Vollkommenheit dieses Friedens, den nur Gott schenken kann, abgelesen werden. Es handelt sich um einen sogenannten alphabetischen oder, wer Fremdwörter mag, einen akrostischen Psalm. Das heißt, jeder Vers beginnt mit dem jeweils nächsten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und das könnte hier heißen, Gott wendet sich dem Menschen vollumfänglich, ganzheitlich, von A bis Z zu. Und umgekehrt ist auf Gott von A bis Z, von Anfang bis Ende, mein ganzes Leben, dafür ist auf ihn Verlass. Dieser Frieden, dieser Shalom Gottes ist eben Geschenk, das man sich nicht selbst machen kann. Nur suchen, ihm nachjagen ist laut dieses Verses, dieser Jahreslosung möglich. Aber wie? Wie suchen? Wie nachjagen? Wir erinnern uns, dass David unter anderem mit der Aussage »Suche Frieden und jage ihm nach« die von ihm aufgeworfene Frage beantwortet, die davor in diesem Abschnitt fragt, wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Ja, wer will das denn nicht? Wer will das denn nicht? Doch es wird deutlich, dass, was wir unter unserem Glück verstehen, häufig nicht identisch ist mit dem, was Gott für uns unter Glück und guten Tagen versteht. Dass wir umdenken müssen, oder wie Paulus es mal an die Römer schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir brauchen hier nicht lange rätseln, was Gott will und auch nicht, warum er das will. Motivation soll unsere Gottesfurcht sein. Das bedeutet, vor Gott zu treten, nicht mit bodenloser Angst, sondern mit größter Ehrfurcht. Und auch solche Ehrfurcht, solche Gottesfurcht kann Panik, Faszination und Erschrecken auslösen. Wer aber gottesfürchtig ist, lernt den Wert von Demut, Treue und Gott und Respekt Gott gegenüber fröhlich zu leben, weil er weiß, dass sein Herr und himmlischer Vater für ihn ist und nicht gegen ihn. Und so soll eine positive Gottesfurcht, gibt es eine negative, dann mein Handeln bestimmen und kann Voraussetzung für erlebten Frieden schon hier werden. Pastor Volker Rehder hat ja vor einigen Wochen in den Predigten zum Jakobusbrief schon Ähnliches betont. Und ein anderer Theologe, William Barclay, drückte das so aus: Frieden erwächst aus dem Glauben, der in die Tat umgesetzt worden ist. Frieden erwächst aus dem Glauben, der in die Tat umgesetzt worden ist. Glaube ohne praktische, alltägliche Lebenskonsequenzen ist hohl, ist sinnlos. Was empfiehlt David? Ganz praktisch und simpel stellt er im Zusammenhang von Vers 15 fest: Mein Glück zu finden hat immer auch mit dem Umgang mit meinen Mitmenschen zu tun. In Vers 14, wie ich mit meinen Mitmenschen rede, und in Vers 15, von dem nur der zweite Teil als Losung gewählt wurde, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Also Gutes tue und für Frieden zwischen uns Menschen sorge, soweit ich dazu beitragen kann. Das sollte uns natürlich nicht verwundern, ist keine neue Botschaft. Gott selbst lebt doch in Beziehung. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und auf einen Planeten gesetzt, auf welchem wir ohne Beziehung gar nicht zurechtkommen. Frieden suchen ist etwas Aktives. Das ist noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, eine Suche kostet Mühe und muss anhaltend sein. Es ist nicht einfach, diesen Frieden zu finden. Zu viele Feinde wollen ihn uns rauben, manchmal auch wir selbst. Deswegen muss man ihn unbedingt wollen, was häufig einen langen Atem braucht. Uns wird auf der Suche nach ihm einiges abverlangt an Kraft und Geduld. Frieden nachjagen. Dafür steht die Unterstreichung dieses Wortes jagen. Das war zu biblischen Zeiten kein Hobby, das war eine Lebensnotwendigkeit, um sich ernähren zu können. Niemand jagt etwas oder jemandem hinterher, was oder wen man gar nicht suchen möchte. Diesen Frieden aber braucht jeder Mensch, zumindest laut Gott. Dieser Friede erweist sich als Hinweis auf das, was im Ursprung, im Paradies von Gott für uns Menschen gewollt war. Deshalb muss ich mit ganzer Kraft danach streben und werde nicht den erwünschten Erfolg haben, wenn ich ihn zwischenmenschlich nicht ernsthaft suche. Als konkretes, dauerhaftes Ziel, als existenzielle Notwendigkeit für gelingendes Leben. Jetzt nochmal zu den praktischen Anfangsfragen von heute zurück. Bist du, wo notwendig und möglich, auf göttlicher Friedensjagd? zu deinem und des anderen Besten und zur Ehre Gottes? Oder enthältst du jemandem Vergebung, Versöhnung und damit Frieden vor? Weichst du dem Suchen des Friedens aus? Nimmst du Brot und Wein nicht, um dich zu stärken für die Herausforderung des Lebens, den Gott dich begleiten will und wo Gott dich vielleicht auch zu notwendigem Handeln führen will, sondern um nach außen zu zeigen, bei mir ist alles in Ordnung. Hast du wirklich dein Möglichstes getan im vergangenen Jahr für diese Jagd nach dem Frieden Gottes? Dieses Abendmahl heute ist eine Chance für dich. Da braucht man nicht schamrot werden. Da ist man nicht schlechter als die anderen. Eine Chance, eine Erinnerung Gottes, gewisse Dinge in deinem Leben nicht weiter hinauszuschieben. Vielleicht will er dir heute aufs Herz legen, es endlich anzugehen. Ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. Würde der Psalm mit Vers 15 enden, könnten wir den Eindruck gewinnen, dass wir selbst und unser Handeln für den endgültigen Frieden verantwortlich sind und diesen hier schon final erreichen könnten. Also wir arbeiten mit Mühe daran, den Frieden Gottes hier auf Erden herzustellen. Aber ab Vers 16 habt ihr vorhin vielleicht diese Verse gesehen, die ich dann auch gemarkert habe, wird immer deutlich, dass erstens Gott derjenige ist, mit dem ein Mensch zuallererst Frieden anstreben muss. Zweitens, dass nur Gott einen endgültigen, bleibenden Frieden garantieren kann. Und drittens, dass jeder Friede im Hier und Jetzt ein brüchiger, verletzlicher bleibt. Und auch die Heiligen Gottes, die Gottesfürchtigen, nicht von Leid und Not ausgenommen sind. Es gibt in dieser Welt keinen endgültigen Frieden, aber den klaren Auftrag Gottes, diesem auf der Spur zu bleiben, uns das uns Mögliche zu tun, ihn für uns und andere zu erlangen, egal wie oft es uns gelingt oder nicht. Im Angesicht Gottes, nicht deines Sitznachbarn, nicht von mir oder irgendwem, den du vielleicht vor Augen hast. Im Angesicht vor diesem Abendmahl lade ich jetzt zu einem Moment der persönlichen Stille ein. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir während des Abendmahls hinten wieder das Angebot des Segens und des Gebetes für uns in Anspruch nehmen könnten. Nicht eine Aussprache, aber des Gebetes für uns, der Stärkung auch nochmal. Und wenn du jetzt betest, falls du betest, vielleicht möchtest du eine offene, aufgeschobene Friedensjagd und auch, was dich daran hindert, bekennen. Bitte vertrauensvoll deinen Gott um Hilfe, deine nötigen Schritte in Weisheit und Liebe zu gehen. Und dann danke still für Jesu Leib und Brot, das er zur Vergebung deiner Schuld gegeben hat. Und durch das du und ich jetzt freimütig vor Gott treten und leben können. Ich schließe dann diese Stille von hier vorne ab und spreche anschließend die Einsetzungsworte. Jetzt wollen wir uns neigen zu einer persönlichen Stille.